Ja, wunderschönen guten Morgen an alle. Ich habe mich gefragt, ob jemand von euch schon mal das Gefühl hatte, dass er nichts in dieser Gemeinde tun kann, weil man nichts wirklich gut kann, weil man zu jung ist, weil man zu alt ist, weil die anderen sowieso alles besser können und jedes Mal, wenn ich was anpacke, die anderen sind einfach viel besser unterwegs. Ich habe uns heute zwei Glühbirnen mitgebracht. Eine so, das ist eine ziemlich große Glühbirne. Und eine große Glühbirne, die macht ja sehr viel Licht. Ja? Und sie erhält den ganzen Raum. Also hier sind sehr viele. Ja, große, kleine kann man sagen, aber wenn das der Raum klein ist, so ein Wohnzimmer, dann kann diese Glühbirne schon echt alles erhellen. Und es gibt viele, die sagen, oh ja, da gibt es Personen, die machen so viel, die sind so gut, ja, das bin ich nicht. Und dann gibt es so eine kleine Glühbirne und vielleicht passt das mehr zu dir, wo du sagst, ja, das sieht mir ähnlich, kleines Licht, kann sehr wenig, bin vielleicht zu jung, bin vielleicht zu alt und ja, das macht mir mehr, also das passt zu mir mehr. Und wahrscheinlich das würde jeder bevorzugen. Aber das stimmt nicht, beide sind in einem Haus sehr, sehr wichtig. Die große spendet viel Licht, damit der ganze Raum hell wird, aber die kleine, sie ist auch sehr wichtig, denn nachts, wenn sie leuchtet und die Kinder Angst haben, dann erhält es den kleinen Raum und sie wissen, wo sie zu Papa und Mama laufen können. Sie machen sehr viel, sie dienen sehr, sehr gut, genau wie diese. Sie haben nur unterschiedliche Nutzungsfaktoren oder Nutzungsrichtungen, aber beide sind undenkbar. Und wisst ihr, heute geht es um den Dienst in der Gemeinde und es geht darum, dass wir sehr unterschiedlich sind, genau wie diese Leuchten vielleicht, aber wir können einander sehr, sehr gut dienen. Und ich habe meine Predigt so genannt, ein Diener für Diener. Und wir werden uns heute im Römerbrief aufhalten, Römer Kapitel 12. Wenn du eine Bibel hast, wenn du eine App hast, öffne sie bitte, arbeite damit. Ich werde sie zeigen, die Verse, aber ich möchte, dass du, wenn du das hast, nimm dir diese Zeit und blätter da rein. Oder wie gesagt, öffne dein Handy. Das ist nicht schlimm. Der Römerbrief, solange du aufschlägst, sage ich schon mal, ist ein sehr außergewöhnlicher Brief. Viele Theologen und Kirchenväter halten diesen Brief für die Christen, für die Gemeinde als den wichtigsten Brief in der Bibel überhaupt. Und wenn wir uns am Kapitel 12 heute aufhalten und dort lesen, dann ist das so ähnlich wie, als wenn du zu Hause sitzt und du guckst dir einen Film an, du bist fast am Ende des Filmes und dann kommt ein guter Freund oder eine gute Freundin oder dein Mann oder eine Frau und sagt so kurz am Ende, oh, ich will mitgucken. Sag mal, worum ging's denn da? Oder worum geht's denn da? Das ist dieser berühmte Satz und dann fängst du an, alles zu erklären, damit der andere irgendwie mitkommt. Und so ähnlich ist das hier auch. Wir sind im 12. Kapitel, es ist so viel schon passiert und man muss das so ein bisschen auch im Kontext betrachten. Worum geht es denn hier bis jetzt? Der Römerbrief ist für alle, die so Systematiker und Tabellenmenschen sind, ein wunderbarer Brief. Denn er ist sehr systematisch von Paulus geschrieben. Und Paulus entfaltet uns diesen Brief Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel. Und er zeigt uns, wie ein Mensch, der Sünder ist und der getrennt vor Gott lebt, von Gott lebt, durch das Evangelium zu Gott kommen kann, gerettet werden kann. Ein Mensch, der zum Kind Gottes wird, indem er an das Evangelium glaubt, und darum geht es heute beim Abendmahl auch, und seine Sünden zu Jesus darbringt, seine Sünden Jesus vor die Füße wirft, kommt zu einem Bewusstsein, dass er vor Gott nicht bestehen kann und er braucht Vergebung seiner Sünden. Er kann es alleine nicht. Und er glaubt an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aus Gnade zum Glauben. Und ab Kapitel 12 geht es darum, wie wir jetzt als Menschen, die diese Gnade aufgenommen haben, Man nennt uns Christen, denn wir glauben an Christus, wir gehören zu Christus, deswegen sind wir Christen. Wir sind nicht einfach Gläubige. Es gibt sehr viele Gläubige in der Welt. Sie glauben an alles Mögliche, aber wir sind nicht nur Gläubige, wir sind Christen, weil wir unser Fundament auf Christus legen. Und ab Kapitel 12 geht es darum, wie wir als Christen die gute Botschaft des Evangeliums glauben und jetzt zusammen, du und ich, in einer Gemeinde leben dürfen. Und das ist für uns als Christen heute ein sehr aktuelles Thema. Wie sollen wir zusammen leben? Die ersten beiden Versen in Kapitel 12 sind wie so eine Schlagzeile, so in der Zeitung. Du machst auf und das Erste, was kommt, ist genau diese zwei Verse. Und die weiteren Verse, die weiteren Kapitel, sie erklären eigentlich das, was diese zwei Verse sagen. Sie entfalten das immer mehr und mehr, wie in einer Zeitung. Lesen wir zusammen das. Paulus schreibt in Kapitel 1, in Versen 1 bis 2, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich möchte den ersten Satz kurz in verschiedenen Übersetzungen zeigen, denn es hört sich so gut an. Er sagt in Hoffnung für alle, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern. Und dann in Gute Nachricht sagt er genau das Gleiche, nur ein bisschen anders. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte ich und ermahne ich euch. Oder in neuer Genfer Übersetzung, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, und dann folgt es. Ist das nicht toll? Wie viel Wärme kommt hier rüber? Wie viel Liebe kommt hier rüber? Als ich über diese Predigt nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, welche Eigenschaften, welche Werke Gottes in meinem Leben sind passiert, dass ich auf die Knie vor Gott gegangen bin und Gott angebetet habe. Was ist passiert in meinem Leben so alles? Welche Eigenschaften Gottes sind für mich so wichtig geworden, dass ich einfach nicht schweigen konnte? Vielleicht hast du irgendwelche Eigenschaften, die du erlebt hast. Ruf sie kurz rein. Was hast du mit Gott, wie hast du Gott erlebt? Welche Eigenschaft, wo du einfach auf die Knie gegangen bist? Sag mal. Welche Eigenschaft war das, die dich so an Gott fasziniert? Ja, sag. Das ist unser gemeinsames Ding mit dir dann. Das habe ich mir aufgeschrieben gerade. Geduld. Er kennt mich so gut und ich staune, dass er mich kennt, wie ich bin, und er nimmt mich jedes Mal auf. Er ist so geduldig mit mir. Was gibt's noch? Barmherzigkeit, danke. Er ist so gnädig und barmherzig mit uns. Was noch? Treuer. Er ist so treu. Wir könnten schon längst sagen, ach Jesus, wahrscheinlich hast du mich längst aufgegeben, und er ist so treu an unserer Seite. Ja? Sein Mitgefühl. Er kennt uns ganz genau. Er weiß, wenn du weinst, er weint, wenn du fröhlich bist, er weiß, wenn du voller Sorge aufquillst und kaputt gehst. Er hat Mitgefühl mit dir. Er weiß, wenn du vor Sünde fällst und nicht mehr kannst. Dann ist er nah bei dir und leidet mit dir. Danke euch. Ich finde, das ist so schön. Paulus nutzt hier 11 Kapitel davor, um uns vor Augen zu führen, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt, nachdem wir alles wissen, nachdem wir Barmherzigkeit erfahren haben, wie Paulus sagt, und verstanden haben, wie wunderbar Jesus ist, wie ist deine Reaktion? Sagt Paulus. Was machst du damit? Und Paulus fängt an, die einzig angemessene Reaktion zu entfalten und sagt, stellt euch Gott ganz zur Verfügung. Hast du die Barmherzigkeit Gottes erfahren, frage ich dich. Das musst du jetzt mir nicht beantworten, aber sag ein Ja oder ein Nein in deinem Herzen. Wenn ja, dann ist die einzig angemessene Reaktion darauf, dass du dich Gott zur Verfügung stellst. Anders geht es nicht. Es geht nicht um etwas Inneres, was du erlebt hast, im Inneren stellst du dich irgendwie. Nein, er sagt, stellt eure Leiber hin, macht was, dient einander. Das ist die angemessene, die einzige Reaktion, die möglich ist. Wenn du Frieden erlangt hast, wenn du beschenkt bist voller Barmherzigkeit und Gnade, wenn du Reinigung und Vergebung erlangt hast von Gott, ist die einzige Reaktion deine Hingabe zu Jesus und zu denen, die er liebt. Es kann mit einem Gebet früh morgens anfangen, sein Leib Gott zur Verfügung zu stellen. Du liegst im Bett, dein Wecker klingelt, stell es 5 Minuten früher, nicht, dass du 5 Minuten schläfst, denn ich weiß, das machen wir gerne, ich leider auch, aber stell 5 Minuten früher, lieg im Bett und sag, Jesus, hier sind meine Hände. Ich kann mit diesen Händen so viel heute Schlechtes tun, aber gebrauche sie, dass diese Hände gerne beten, dass diese Hände gerne jemanden umarmen, warm empfangen, jemanden begrüßen. Gebraucht diese Hände zum was Gutem. Jesus, ich habe Augen. Diese Augen, gebrauche sie für sie. Sie können so viel Schlechtes sehen, aber gebrauche sie, dass sie Menschen sehen, die dich brauchen. Menschen, die Mitgefühl brauchen. Menschen, die Liebe brauchen. Die ein Trostwort brauchen. Lass mich diese Menschen sehen, Jesus. Jesus, ich habe einen Mund und das ist das schlimmste Werkzeug auf dieser Welt. Es kann so viel kaputt machen. Es kann so viel Menschen verletzen. Es kann so viel Böses sagen. Aber Jesus, gebrauche heute diesen Mund, damit er von dir redet, damit er Trost spendet, damit er von der Liebe weiterredet. Jesus, ich habe Füße. Wohin soll ich gehen heute? Ja, wahrscheinlich wird er sagen, geh endlich zur Arbeit. Es ist schon Zeit. Aber ja, das ist vielleicht der erste Ort. Jesus, ich gehe zur Arbeit und das sind Menschen, die dich brauchen. Gebrauche mich, dass ich zu ihnen gehe und von dir erzähle. Stell dein Leib, Jesus, zur Verfügung. Gebrauche mich, Jesus. Und weißt du was, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, als wohlgefälliges Opfer, wie er hier sagt, dann ist das Gott wohlgefällig. Weißt du, was das bedeutet? Das macht was mit Gott. Gott freut sich. Plötzlich hat Gott ein Lächeln auf dem Gesicht, könnte man sagen. Er freut sich, weil du so bist. Es ist ihm wohlgefällig. Möchtest du, dass Gott sich freut? Möchtest du, dass Gott sich über dich freut? Es ist doch das Schönste, was es gibt. Dann stell dich Gott zur Verfügung. Und vielleicht kann es heute dein Gebet sein, Jesus, ich möchte mich über deine Barmherzigkeit bewusst werden, bewusst sein und ich will mich wieder dir ganz hingeben, Jesus. Wieder ganz hin. Und sich Gott hingeben bedeutet zuerst mit Gott auch unterwegs sein. Mit Gott Zeit verbringen. Das ist so einfach und so praktisch. Du musst nicht in die Mission nach Afrika fliegen und da Menschen helfen. Es fängt hier an, dass du mit Gott oder mit Gott Zeit nimmst. Nimm deine Bibel, studier deine Bibel, lese das Wort, bete über die Geschwister in der Gemeinde. Wir haben so viel ältere Geschwister, kranke Geschwister, sie brauchen dich. Sie brauchen dein Gebet. Wir haben so viel Jugend und so viel Teens, die vor einer Entscheidung stehen, mit Jesus zu gehen oder in die Welt zu gehen. Bete für sie, sie brauchen dich. Und jetzt ab Vers 3 entfaltet Paulus das, was er als Schlagzeile hingestellt hat und sagt, dass die einzig angemessene Reaktion auf die Barmherzigkeit, das ist der Dienst für Gott und den Menschen. Gott hat sich ganz hingegeben. Und die einzig angemessene und im Griechischen steht logische Reaktion darauf ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Paulus sagt, dass es nicht halbherzig, es muss voll und ganz sein. Halbherzig bringt nichts. Und jetzt müssen wir genau schauen, was Paulus über den Dienst sagt. Denn der Dienst ist nicht der Weg zu der Erlösung. Das ist wichtig zu verstehen. Das sagt Paulus 11 Kapitel lang, wie der Weg zum Evangelium ist oder zu der Rettung ist. Er sagt 11 Kapitel lang, dass wir Menschen einen Retter brauchen. 11 Kapitel lang, dass wir verloren sind und einen Retter brauchen. Aber jetzt spricht er von Menschen, die diese Erlösung erlangt haben und dienen dürfen. Nicht um gerettet zu werden, sondern als eine Reaktion auf seine Barmherzigkeit. Und ich glaube, das musst du als Christ öfters verinnerlichen. Du dienst in der Gemeinde nicht, um besser vor Gott dazustehen. Du dienst nicht in der Gemeinde, weil du das Heil erlangen möchtest. Du dienst nicht, um jemandem zu gefallen, der hier sitzt. Du dienst, weil das die einzige Reaktion ist auf Gottes Barmherzigkeit. Mehr ist da nicht. Und das musst du als dein Fundament des Dienstes hinstellen. Dient, weil ihr Barmherzigkeit erfahren habt. Das ist alles. Das soll unsere Motivation im Dienst sein. Und um zu dienen, muss man eine gesunde Selbsteinschätzung haben, sagt Paulus. Und deswegen fährt er mit Vers 3 weiter und sagt, denn ich sage durch die Gnade, die Gott mir gegeben hat, ich warne jeden Einzelnen von euch, denk nicht höher von dir, als dir zukommt, sondern schätze dich richtig, selbst richtig ein. Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Paulus sagt diese Worte nicht, weil er sie so gut findet, sondern er sagt ganz klar, weil er Apostel ist und einen Auftrag hat. Er hat einen Auftrag, uns zu sagen, wie wir dienen müssen. Und als Diener steht jeder von uns in der Gefahr, sich zu überschätzen, so irgendwie höher von sich zu denken. Ja, du hast was Tolles gemacht, zu dir ist jemand gekommen, hast gesagt, super gemacht, und du denkst, ja, ich hab's schon drauf, ich weiß. Ja, geht's dir nicht ab und zu so, dass du so viel von dir denkst und so viel von dir haltest, dass du überhaupt keine gesunde Selbsteinschätzung hast? Aber es gibt auch Menschen, die unterschätzen sich, die sitzen da ganz hinten manchmal, also nicht gegen euch da hinten, aber so bildlich und sagen, ich kann doch nichts. Wer bin ich denn schon? Ja, die kleine Leuchte bist du. Wenn du denkst, dass du alles kannst und dass die Gemeinde ohne dich zerbrechen wird, wenn du den Raum verlässt, dann fallen hier die Wände zusammen, dann hast du ein Problem. Dann gibt es ein Riesenproblem. Dann denkst du falsch von dir. Stolz und Minderwertigkeit, damit spielt der Satan sehr, sehr stark in unserem Leben. Sehr, sehr stark. Und er weiß, wo du zu kriegen bist, ganz genau. Er kennt dich sehr, sehr gut. Und Paulus möchte, dass wir dabei in unseren Dienst auf Jesus, auf seine Barmherzigkeit schauen. Denn nur der, der weiß, womit du beschenkt bist und wer dich beschenkt hat, der kann sich richtig einschätzen. Wisst ihr, in diesem Vers steht dieses Wort, denn ich sage durch die Gnade. Und das bedeutet, wir müssen davor schauen, was Paulus davor gesagt hat. Und Paulus spricht ja, wisst ihr noch, von der Barmherzigkeit, die wir erlangt oder die wir bekommen haben. Nicht von der Welt sollen wir uns verändern lassen, sondern von Gott und von seiner Barmherzigkeit. Wer ist in deinem Leben so laut, auf den du hörst? Wer ist in deinem Herzen so laut, der dir sagt, wer du bist und ja, was du gut alles kannst? Ist das Jesus? Verlässt du dich auf sein Wort oder ist das der Nachbar? Ist das irgendjemand hier? Ist das die Welt, die dir sagt, dass du ja, dich endlich mal nach vorne drängen sollst und der Beste sein sollst, denn das ist das Einzige, was in der Welt heute zählt? Wer ist laut, auf den du hörst in deinem Herzen? Die Welt wird dir immer sagen, du musst der Beste sein, du musst hier Ellbogen zeigen, damit man dich endlich erkennt, damit endlich du rauskommst. Aber die Selbsteinschätzung ist das nicht. Das ist nicht die richtige Einschätzung. Denn nur allein durch die Barmherzigkeit Gottes kannst du etwas wirken. Wisst ihr, Stolz ist eine Riesengefahr in unserem Leben. Es passierte in diesem Jahr, ein Waldspaziergänger in Russland sah einen Braunbären, also das ist hier schwierig, aber in Russland ist das öfters wahrscheinlich der Fall. Und statt auf eine sichere Entfernung zu gehen, holte er sein Handy raus und fing den Bären an zu filmen. Ja, das ist vielleicht noch okay, aber der Mann ging noch ein bisschen weiter. Er wurde richtig frech und hat den Bären sogar provoziert. Und man merkt in diesem Video, wenn man das anschaut, dass er den Bären nachkommt und tritt den Bären. Es näherte sich den Bären und er tritt ihn. Normalerweise würde man sagen, rückwärts langsam zurückgehen und weg. Aber der Mann wollte es nicht. Ein Braunbär kann ungefähr 50 Kilometer, also pro Stunde laufen. Das ist ein schnelles Ding. Wobei er nicht so aussieht, denn er könnte 300 Kilo wiegen. Er hat 8 Zentimeter Krallen, die sind länger als meine Finger. Deswegen kann er blitzschnell auf einen Baum klettern und hat eine Bisskraft, dass er eine gusseiserne Platte durchbeißen kann. Also so eine Bratpfanne. Was hat der Mann sich gedacht? War das vielleicht eine Übereinschätzung, Selbstübereinschätzung? Ich glaube schon. Der Mann ist gerade so davongekommen mit unglaublich schweren Bissspuren. Aber was hat er sich gedacht, habe ich nur in dem Moment gedacht. Selbstübereinschätzung kann in unserem Leben eine sehr, sehr große Gefahr sein. In jeder Altersklasse, in jung und alt. Stolze Menschen, die sehen zum Beispiel, wieso das eine Gefahr ist, sie sehen nur die Fehler der anderen, aber ihre eigenen sehen sie nicht. Denn sie sind ja sowieso die Besten. Sie haben immer in allem Recht. Stolze Menschen nehmen keine Korrektur auf. Sie werden immer Autorität hier in der Gemeinde und in der Welt immer untergraben. Sie werden immer bis zum Anschlag diskutieren, Fehler niemals zugeben und sie werden am Boden zerstört sein, wenn du sie kritisierst. Aus diesem Grund mögen stolze Menschen, wenn sie gelobt werden, aber sie loben eigentlich keinen. Stolze Menschen sprechen oft schlecht über andere und dabei wollen sie dabei einfach besser dastehen. Trifft das auf dich zu? Wahrscheinlich nicht, oder? Das trifft auf deinen Nachbar, stimmt? Stolz nimmt die Bibel sehr, sehr ernst und warnt uns davor. Deswegen lesen wir zum Beispiel in Sprüche 16, 18. Dort heißt es, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor der Fall. Stolze Menschen sehen oder befinden sich auf einem sicheren, aber auf einem falschen Weg. Und Paulus zeigt, wie eine gute Gesinnung aussieht. Wie sollen wir uns richtig oder ins richtige Licht hinstellen und sehen? Deswegen sagt er in Vers 3 diese Worte. Und hier geht es nicht darum, dass einer mehr oder weniger glaubt, denn er sagt ja am Ende, dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns gegeben hat. Hier geht es nicht um etwas, wo einer mehr glaubt, einer weniger vielleicht. Die Norm einer Selbsteinschätzung, sagt Paulus, ist das Evangelium, der Glaube an das Evangelium. Jesus, nicht ich traue es mir zu, dass ich was gut kann, sondern Jesus, ich traue es dir zu. Jesus, ich kann es nicht, aber Jesus, ich weiß, dass du es kannst. Das ist die richtige Einschätzung. Aus Erfahrung schlug zum Beispiel Mose in der Bibel auf den Felsen, wobei Gott ihm sagte, sprich zum Felsen. Aber aus Erfahrung sagte er, ich habe ja damals auf den geschlagen und die Erfahrung zeigt jetzt immer noch. Und Gott sagt, Mose, warum schlägst du auf den Felsen? Du sollst zu ihm sprechen. Ja? Aus dem Glauben heraus sollte es auf Gottes Wort ein Vertrauen sein. Wir sollen uns an ihn vertrauen, in ihn vertrauen und nicht jahrelange Erfahrung in uns. Und im Licht des Evangeliums gibt es keinen Platz für Stolz. Da gibt es keinen Platz für Stolz. Das versucht uns Paulus 11 Kapitel lang zu sagen, zu erklären. Im Evangelium erkennen wir, dass wir nicht würdig sind, dass wir vor Gott nicht stehen können, dass er uns vergeben muss. Wir können nichts Gutes vollbringen, wenn wir Gott nicht kennen. Wir sind nicht würdig, aufrecht zu stehen. Aber allein aufgrund dessen, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben, Liebe Gottes erfahren haben, sind wir in Gottes Augen etwas Wundervolles. Er schaut dich an und freut sich, weil er dich kennt und weil er weiß, zu wem du stehst, wer dir vergeben hat und wer dein Heiland ist, wer dein Fürsprecher ist, denn das ist Jesus Christus. Auf diese Wahrheit bereitet Paulus uns 11 Kapitel vor und am Ende des 11. Kapitels, schau, was passiert, 11 Kapitel lang und der letzte Vers im Kapitel 11, hör dir das einfach an, denn er sagt, denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Ist das nicht ein wundervoller Abschluss? 11 Kapitel lang und am Ende sagt er, er allein, es geht nur um ihn, versteh das doch. Allein aus Gnade bist du hier, aber nicht weil du so toll bist, sondern weil er so wundervoll ist, so heilig und so toll. Denn alles und deine Rettung, alles beinhaltet sein Einfluss, er hat alles vollzogen. Hier ist überhaupt kein Platz für Stolz. Wenn wir stolz sind, dann nehmen wir Gott die Ehre, die ihm gebührt. Verstehst du, wie gefährlich Stolz dann wirklich ist? Merken wir, dass das eine Gefahr ist und das Evangelium ist das Gegenmittel, das uns jeden Sonntag oder jeden Anfang des Monats hier, wenn wir Abendmahl feiern, sagen soll, dein Jesus hat es getan. Er hat es. Und diese gesunde Selbsteinschätzung brauchen wir, um einfach zu sehen und zu dienen. Und das Zweite ist es, dient, weil ihr ein Teil, sagt Paulus, ein Teil vom Ganzen. Da sagt er im nächsten Vers, Verse 4 bis 5, er sagt, es ist wie bei unserem Körper. Es besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden. Und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genau so sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ein sehr einfaches Bild vom Körper, was er gebraucht. Warum einfach? Ja, weil du einen Körper hast. Das verstehst du sehr, sehr gut, weil du lebst und einen Körper hast. Paulus vergleicht es und sagt, du bist ein kleiner Teil. Ja, der Finger, das Auge, das Ohr, kannst dir selber denken, wer du bist vielleicht. Aber du bist ein Teil vom ganzen Körper. Und damit werden plötzlich zwei Dinge klar, die dir wichtig sein sollten. Erstens, du bist ein wichtiger Teil der Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Und das Zweite ist, weil du ein Teil der Gemeinde bist, brauchst du die Gemeinde. Ich habe nicht zu selten von manchen Christen die Frage gehört oder von manchen Menschen, muss ein Christ unbedingt in die Gemeinde gehen? Braucht ein Christ unbedingt Gemeinde? Und Römer 12 sagt, ja, du brauchst eine Gemeinde. Wenn wir Kinder Gottes sind, gehören wir zu einer örtlichen Gemeinde. Es gibt kein gesundes Christsein, das ist nicht mein Wort, das ist das, was Paulus sagt. Es gibt kein gesundes Christsein ohne eine Gemeinde, wo du dienen kannst, denn du bist ein Teil davon. Und diese Gemeinde braucht dich. Wenn man einen Teil hat oder wenn man einen Leib hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich den Finger einklemme oder mit dem kleinen Zeh, das sind die Schmerzen, die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, wenn ich mit dem kleinen Zeh gegen die Bettkante komme, dann schreit der ganze Körper. Warum? Es geht doch nur dem Zeh schlecht. Aber der ganze Körper will es nicht haben. Merkst du? Wenn einer hier leidet, dann leiden alle mit. Wenn einer sich freut, dann freuen sich ja alle mit, weil wir ein Leib sind. Nicht meine Worte. Wisst ihr, wenn ich nur ein Auge habe und das andere Auge sagt, ach komm, weißt du was, brauche ich nicht mehr, dann kann ich manche Dinge nicht gesund und normal greifen, weil ich die Entfernung nicht gesund einschätzen kann. So einfach ist das. Der ganze Körper leidet. Ich kann nicht so einfach die Treppen laufen. Ich falle. Aber es ist doch nur ein Auge. Ja, aber der ganze Körper merkt das. Und er gebraucht dieses Bild, um uns zu sagen, wie wichtig wir füreinander sind. Wisst ihr, wir haben letzten Sonntag hier Sommerfest gehabt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe diese Zeit genossen. Ich bin immer so gerne hier, wenn wir Sommerfest feiern. Also ich bin immer jedes Mal gerne hier, aber zu Sommerfest gehe ich richtig auf. Und ich danke an dieser Stelle jedem, der uns diesen wundervollen Tag ermöglicht hat. Als hier aufgestellt wurde, geputzt wurde, gemacht wurde, gekocht wurde, es war Spiele vorbereitet wurden, danke allen, dass ihr euch so eingesetzt habt. Es war echt ein schöner Tag. Und irgendwann haben wir hier draußen auf der Wiese Volleyball gespielt, 6-6, also 6-6. Und als wir 6 waren, das ist eine volle Mannschaft, war das sehr, sehr einfach. Dennis, kannst du mir recht geben? Ja, es war sehr einfach, weil jeder hatte sein Feld und jeder wusste, was er zu tun hat. Aber irgendwann ist Dennis gefahren und jemand anderer auch. Und wir wurden weniger, was auch okay ist. Aber da war es richtig schwer plötzlich, weil das Feld blieb ja. Die Größe ist ja geblieben. Aber wir mussten mehr tun, wir mussten mehr laufen. Und ich merkte, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ich musste mehr plötzlich tun. Und so ähnlich ist das in der Gemeinde. Wir brauchen einander, weil es gibt sehr viel Arbeit in dieser Gemeinde. Frag dich heute ernsthaft, wie du in dieser Gemeinde für Jesus Christus und für die Brüder, die sie sitzen können und Schwester sitzen können, wie kannst du ihnen dienen? Was kannst du in dieser Gemeinde tun? Wie kannst du ein Diener für Diener sein? Wo möchtest du dienen? Jesus selber ist der größte Beispiel. Er ist nicht gekommen und gesagt, ich bin der Schöpfer dieser Welt, jetzt dient mir. Sondern in Markus 10, 45 steht, er ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, um uns die Füße zu waschen. Verstehen wir das? Gott dieser Welt, der alles, was du siehst, erschaffen hat, ist gekommen, um dir die Füße zu waschen, um am Kreuz für dich zu sterben. Es ist etwas, was ich mein Leben lang nicht verstehen werde. Aber ich darf es annehmen. Aus seiner Gnade, aus der Barmherzigkeit darf ich das annehmen für mich. Frag dich heute, wie du dienen kannst. Nicht, weil du dafür gelobt wirst, nicht, weil du so gut bist, weil du dich dadurch definierst irgendwie, sondern weil diese Gemeinde dich braucht. Und weil Jesus gesagt hat, ich brauche dich in dieser Gemeinde, ich stelle dich in diese Gemeinde. Und weil das die einzige Reaktion ist, die möglich ist. Da, wo Gott dich hinstellt, da begabt dich Gott auch. Da gibt er dir auch die Gaben dazu. Und das ist der letzte Punkt, womit ich abschließen möchte. Dient, weil Gott alles vorbereitet hat. Das sind die Verse 6-8. Er sagt, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn er die Gabe des prophetischen Redens hat, seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerisch helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichen Herzen tun. Da spricht Paulus immer noch in dem Zusammenhang von dem, was wir erfahren haben. Er sagt, wenn du Barmherzigkeit Gottes erfahren hast, dann hat dir Gott Aufgaben oder Gnaden gegeben. Und in der Bibel werden zwei Worte dafür gebraucht, Gnadengaben und Geistesgaben. Das ist das Gleiche. Aber Gnadengaben sind, weil sie aus Gnade gegeben worden sind. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du etwas gut kannst, sondern weil Gott es wollte. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine Gabe, mindestens eine. Laut 1. Korinther 12 hast du eine Gabe mindestens. Nicht jeder Christ hat alle Gaben. Warum? Ja, dann würden wir einander gar nicht brauchen. Gott möchte, dass wir voneinander auch im Dienst abhängig sind. Deswegen hast du eine Gabe und ich habe vielleicht eine andere Gabe. Nicht, damit ich besser dastehe oder du, sondern damit wir uns helfen können. Das ist doch ganz einfach. Wenn du noch nicht weißt, was deine Gabe ist, dann bete und frage Gott. Denn weißt du was? Es liegt in seinem Interesse auch, dass du es weißt. Er hat es dir doch gegeben. Er hat es doch nicht gegeben und gesagt, ich gebe dir was, aber das wirst du niemals wissen. Das ist kein Geheimnis, was du nicht wissen sollst. Das ist etwas, was du gebrauchen darfst, nutzen kannst, dich da schleifen darfst und immer besser werden kannst vielleicht darin. Das liegt in Gottes Interesse. Die Bibel gebraucht das Wort Geistesgabe und wie gesagt Gnadengaben. Und nimm es als eine Gnadengabe besonders an im Kontext dieser Predigt. Hier ist keine komplette Liste der Gaben, das muss ich auch sagen. Es ist nur ein Teil. Also in der Bibel wird von mehr Gaben noch gesprochen. Und alles, was hier genannt wird, soll jeder Christ mehr oder weniger tun eigentlich. Also es ist nicht etwas, was nur der tun darf, der die Gnadengabe hat, sondern du wirst gleich merken, irgendwo manche Gaben darf jeder ein bisschen oder manche Dienste jeder ein bisschen auch tun. Aber manche, sagt die Bibel, hat Gott besonders begabt zu diesem Dienst, weil er ihnen diese Gabe gegeben hat. Schauen wir uns das kurz an. Die erste Gabe ist prophetisches Reden. Wenn ich das Alte Testament betrachte, da wo die Propheten waren, dann gibt es zwei Funktionen, die die Propheten damals erfüllt haben. Das erste ist, sie haben die Zukunft vorgesagt, vorausgesagt. Und jetzt ganz wichtig, alles was sie gesagt haben, das ist zu 100%, hat sich zu 100% auch erfüllt, wenn das ein Prophet von Gott war. Wenn einer meinte, er ist ein Prophet, und hat etwas gesagt von sich aus und es ist nicht Erfüllung gegangen, dann hat er ein Problem gehabt, denn auf die Nichterfüllung stand die Todesstrafe. Ja? Und es gibt heute sehr, sehr viele, die sich für Propheten halten. Ich glaube, wenn die Todesstrafe bis heute bestehen würde, würden viele im Munde schweigen, weil sie das ernsthaft und ganz anders nehmen würden. Und die zweite Sache ist, der Prophet hat den König oder das Volk Israel korrigiert. Das heißt, sie haben das Wort Gottes in eine bestimmte Situation gesagt. Die Herzenseinstellung haben sie gesehen von einem Menschen, was in einem Menschen vorging. Sie haben gesehen das, was keiner weiß und sie haben es gesagt, sie haben es erwähnt. Sie haben das Wort in die richtige Situation erwähnt. Wisst ihr noch, bei David und Nathanael? Keiner wusste, was David gemacht hat, aber er sah sein Herz. Und das war eins der wichtigsten Dinge des Propheten, zu sehen, was im Herzen des Volkes oder des Königs vorgeht und da ihn mit dem Wort Gottes zu erwischen sozusagen oder ja anzusprechen. Er wird, und das, was der Prophet sagt, also ins Herz, durch das, was Gott ihm sagt, es wird sich niemals mit dem Wort Gottes irgendwie, ja, gegenüberstellen oder was anderes sein. Es wird immer mit dem Wort Gottes übereinstimmend sein. Das ist die erste Gabe. Und wir müssen sehr behutsam damit umgehen. Es gibt bis heute noch Menschen, die von Gott vielleicht etwas bekommen, ein Wort, ein Gedanken. Er sieht dich plötzlich und sagt, ich glaube, ich muss zu Sandra und ich muss ihr was sagen. Ja? Und dann sagt er, aber es ist nicht etwas, was nicht hier in der Bibel steht, sondern es wird immer sich damit übereinstimmen. Aber zu diesen Menschen spricht Gott vielleicht besonders, dass er sagt, weißt du was, geh und sag, vielleicht dieses eine Wort, die muss es hören heute. Und plötzlich hört sie das und sagt, meine Güte, woher wusstest du das? Ja, vielleicht hat Gott mir das aufs Herz gelegt. Die zweite Sache, das ist das praktische Denken ausüben. So spätestens jetzt lehnen sich wahrscheinlich manche zurück und sagen, so, ich mache hier gar nichts in der Gemeinde, weil ich glaube, ich habe die Gabe gar nicht. Ja, also ich muss hier gar nichts machen, weil ich bin anders begabt. Nein, darum geht's nicht. Ich glaube, praktisch müssen wir alle etwas hier tun. Also wenn ich zum Beispiel draußen einen Tisch sehe, der dreckig ist, dann darf ich gerne einen Lappen nehmen und den wischen. Ich muss nicht erstmal warten auf die Gabe, ja, und dann schnappe ich mir was und werde was machen. Aber es gibt Menschen, die Gott besonders begabt hat, in Liebe und in Verstand zu dienen. Und wie dankbar bin ich für diese Menschen in dieser Gemeinde, die alle sehen, was hier gemacht werden muss. Wisst ihr, Samstag kommen viele hierhin, um die ganze Gemeinde sauber zu machen. Das sind mehrere Stunden, die sie hier verbringen und sich investieren. Es gibt hier manche, die jeden Samstag oder in der Woche kommen und Rasen mähen, irgendwie Lampen überprüfen, praktisch was tun, damit alles hier wirklich funktioniert. Es gibt so viele Menschen, die hier ab und zu kommen und Fenster putzen. Vor kurzem wurde der ganze Taufbecken geputzt. Das waren mehrere Stunden, wo manche sich dahingestellt haben und wirklich geputzt haben und alles zugedeckt haben. Das sind so Dinge, die gesehen werden. Und ich bin so dankbar, dass es hier Menschen gibt in dieser Gemeinde, die mehr tun als reden. Wie dankbar bin ich für euch. Und wenn du diese Gabe hast, dann braucht dich Gemeinde so sehr hier. Die dritte Gabe ist die Gabe des Lehrens. Diese Gabe ist nicht eine, man kann es nicht mit der weltlichen Stellung vergleichen, von einem Lehrer und einem Schüler. Es geht nicht um pädagogische hier Fähigkeiten, sondern es geht darum, dass hier Menschen sind, die vom Heiligen Geist diese Einsicht bekommen, damit sie einfach, verständlich das Wort Gottes erklären können, damit die Kinder Gottes im Glauben, die hier sitzen, im Glauben wachsen können. Damit jeder, der die Gemeinschaft mit Jesus hat, sie noch vertiefen kann. Damit jeder Einzelne unter der Woche gerne, praktisch und mit Freuden mit Jesus leben kann. Damit jeder sich nicht von der Gemeinde entfernt, sondern noch zu Gott mehr hingezogen wird. Es ist nicht so, dass diese Personen diese Gabe haben und ja, sie verstehen alles wunderbar in der Bibel. Sie wissen sofort alles. Ihnen muss man gar nichts sagen. Darum geht es nicht. Hier geht es um Menschen, die gerne im Wort Gottes studieren. Es geht um Menschen, die sich etwas sagen lassen von Gott, die lernen von Gott, die stundenlang vielleicht mit der Bibel sich auseinandersetzen. Es geht nicht um die Menschen, die einfach alles wissen. Darum geht es gar nicht. Ihnen fällt vieles vielleicht sehr, sehr schwer, aber sie sitzen stundenlang und vielleicht sich auf manche Fragen vorzubereiten, um manche Fragen zu beantworten. Und diese Gabe, ganz wichtig jetzt, haben Männer und Frauen. Diese Gabe haben Männer und Frauen, die Gabe des Lehrens. Und wir brauchen euch hier alle. Diese Gemeinde braucht Frauen und Männer, die lehren können. Wir haben so viele Möglichkeiten, wo hier gelehrt werden soll. Es ist nicht nur hier die Kanzel. Es ist so viel, wo es Kinderstunden sind, Jungscherstunden sind, vielleicht Jugendstunden, wo ihr so viel machen könnt. Frauenstunden, Seniorenstunden. Es gibt so viel. Wir brauchen euch mit dieser Aufgabe. Wir brauchen euch mit dieser Gabe hier in dieser Gemeinde. Die vierte ist seelsorgerische Helfen. Es geht darum, dass ein Mensch mit dieser Gabe seelsorgerische Nöte der Menschen erkennt und ihnen hilft, entweder zu Gott zurückzukommen oder noch tiefer in die Beziehung mit Gott zu gehen und zu wachsen. In der biblischen Seelsorge geht es um Einsicht. Es geht um einen guten Rat vielleicht. Aber es geht nicht immer dazu. Es geht nicht immer, dass du eine Lösung hast als Seelsorger. Ach, was hast du da? Ja, ich habe eine Lösung, ich sag's dir. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man in der Seelsorge Menschen zu Gott führt. Es geht nicht um wundervolle Ratgeber, um Lebensstrategie, wo einer sich so gut kennt, weil er das so viel erlebt hat. Darum geht's nicht immer. Oder oft gar nicht. Es geht darum, dass wir im Gespräch reden und die Person dich zu Gott näher führt. In der Beziehung oder in dieser Situation. Diese Gabe ist so wichtig und es gibt so viel Nöte in dieser Welt, so viel Seelsorge, die wir brauchen. Unser Herzen, unser Denken werden von der Welt beeinflusst. Wir brauchen diese Gabe in dieser Gemeinde. wo Menschen uns zu Gott führen, tiefer. Seelsorge beginnt nicht da, wo die harten Fälle anfangen, wo, keine Ahnung, Ehebruch ist oder irgendwie, weiß ich nicht, wo man sagt, boah, das sind schon richtig schwere Fälle. Da fängt es gar nicht an. Es fängt in einem Zweiergespräch an, wo man zueinander kommt und sagt, hey, wie geht's dir? Ja, gut. Okay, aber wie geht's dir wirklich? Ja, weißt du, und dann fängt vielleicht etwas an, wo man dich zu Gott noch näher führen kann, wo man vielleicht zusammen die Bibel liest, zusammen erstmal vielleicht betet, vielleicht zusammen einander umarmt und zusammen weint. Das ist erstmal alles. Aber Seelsorge beginnt, dass ich dir auf Gott zeige in deine Situation, dass er die Lösung ist. Die fünfte Gabe ist materielle Unterstützung. Paulus sagt, wer diese Gabe hat, der tut es, ohne laut davon zu reden. Das ist das Wort. Er gibt, er spendet. Es geht hier um finanzielle, aber wie um materielle Dinge. Da gibt es manche Menschen, die haben diese Gabe, einfach zu geben. Also nochmal, ein Christ soll immer geben. Die Bibel sagt, wir müssen alle ja etwas von unserem Besitz, von unseren Finanzen in das Reich Gottes auch spenden. Wisst ihr, diese Gemeinde, hier gibt es keinen, der einen Lohn bekommt. Hier gibt es nicht, wo wir etwas tun, weil wir Geld haben. Das alles besteht, weil ihr spendet, weil ihr etwas gibt. Und wir haben ein Spendekästchen und ich danke jedem, der Sonntag für Sonntag oder Monat für Monat, Woche für Woche etwas da wirklich reinwirft und sagt, das ist für den Herrn, das ist für sein Reich. Ich danke euch dafür, denn diese Gemeinde besteht so lange, weil so viele Menschen hier schon gespendet haben und gemacht haben. Und wir brauchen diese Menschen, wir brauchen besonders Menschen, die diese Gabe haben, die etwas sehen und sagen, da möchte ich es hingeben, da möchte ich mich investieren. Menschen mit dieser Begabung schrauben oft ihre Eigenwünsche ganz niedrig. Sie denken nicht, wie sie den 10. Pulli in diesem Monat vielleicht kaufen, was vielleicht nicht schlimm ist, aber sie denken vielleicht, wie kann ich etwas von meinem Geld in das Reich Gottes geben? Wo kann es wirklich etwas bringen? Die sechste und die vorletzte Gabe ist Verantwortung tragen. Hier steht das Wort Verantwortung und es meint die Leitung der Gemeinde, also die Leiter der Gemeinde. Die Person mit dieser Gabe soll es mit Fleiß tun. Es sind Menschen, die anderen geistlich versorgen und leiten, damit wir zusammen die Absicht Gottes sehen. Ja, das sind Menschen, die uns ganz genau vielleicht in manchen Situationen oder der Gemeinde zeigen, wie Gott es in der Bibel meint, damit wir das erkennen. Jede Gemeinde braucht gesunde Leitung, die gerne mit Freude die Gemeinde leitet. Diese Gabe wird nicht als erstes genannt. Interessant, oder? Weil viele so, oh, die Gemeindeleitung, das sind so die wichtigsten. Aber die wird hier nicht als erstes genannt. Sie wird so einfach mittendrin reingebracht. Und wisst ihr, viele sehen die Gemeindeleitung oder die Leiter der Gemeinde als so die Spitze der Pyramide. Da stehen sie, diese Heiligen, ja, diese unfehlbaren Menschen. Nein. Die Pyramide dreht sich und sie stehen ganz unten, denn das sind die größten Diener in der Gemeinde. Sie dienen der Gemeinde. Sie leiten die Gemeinde zu Gott hin. Das sind die Leiter. Und die siebte Gabe ist Ausübung der Barmherzigkeit. Diese Menschen sehen die Not der anderen und können einfach nicht vorbeigehen. Es sind Menschen, die einfach stehen bleiben müssen und irgendwie was tun müssen. Sie fühlen sich unwohl, wenn Not ist und sie vorbeigehen. Da alles in ihnen spricht und sagt, nein, das darf nicht sein. Einer der besten Beispiele ist der barmherzige Samariter. Alle gehen vorbei. Jeder hat im Kopf eine Ausrede, die sehr, sehr gut ist anscheinend. Aber der eine, glaub mir, er hatte die gleichen Ausreden doch gehabt. Er hat viel mehr gehabt und der bleibt stehen. Warum? Weil er nicht vorbeigehen kann. Alles in ihm sagt, bleib stehen. Da braucht dich einer. Er geht kaputt gerade. Und er denkt gar nicht daran, wie gefährlich er sein kann, dass er gar nicht darf. Er kommt, ihm ist das egal, er kommt dahin erstmal. Er hilft und fragt später nach. Das ist die Gabe der Barmherzigkeit. Sie sehen die Fehler der anderen, warum sie vielleicht in Not sind, aber denen ist das egal. Sie sagen nicht, weißt du, bist in Not, du bist doch selber schuld. Du hast dich doch selber da reingeritten. Darum geht's diesen Menschen gar nicht, sondern die kommen erstmal, um zu helfen. Und vielleicht hast du diese Gabe, dann bist du in dieser Gemeinde willkommen. Dann bist du hier gerne und wir brauchen dich hier. Es gibt noch viel mehr Gaben. Gaben unterscheiden sich von Talenten. Ganz wichtig. Talente ist das, was wir von Geburt auf bekommen, auch von Gott. Aber die Geistesgaben haben nur Menschen, die die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben und die Kinder Gottes sind, die gesagt haben, Jesus, ich bin nicht wert, vor dir zu stehen. Jesus, ich werde nicht vor dir stehen. Ich schaffe es nicht. Nimm meine Sünden an. Nimm alles, was mich schlecht macht und was mich vor dir trennt. Nimm alles von mir und mach mich rein. Ich will dein Kind sein. Ich kann nicht mehr. Und wer das gemacht hat, hat die Vergebung Gottes erfahren. Und der hat eine Geistesgabe. Ich komme zum Schluss. Es geht in unserem Text darum, dass man nachdem wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, erkennen, dass wir von Gott in eine Gemeinde eingesetzt wurden, dass wir ein Teil sind der Gemeinde und dass Gott uns begabt hat, um einander zu dienen. Die Gemeinde ist kein Supermarkt, das ist wichtig. Beim Supermarkt nimmst du einen Wagen, gehst rein, schmeißt alles rein, was du willst und gehst raus. Gemeinde ist nicht so. Wo die Gemeindemitglieder hinkommen, da brauchen wir einander. Da müssen wir füreinander da sein. Du und ich, wir sind ein Teil dieser Gemeinde. Und hier dürfen wir gemeinsam wirken. Ich möchte euch vielleicht sagen, euch oder wer uns vielleicht per Livestream gerade zuhört und vielleicht schon lange nicht in die Gemeinde kommt, wir brauchen dich. Wir brauchen dich und du brauchst uns, das musst du wissen. Es ist kein Supermarkt, wo du dich nur bedienst, sondern es ist ein Ort, wo du dienen darfst. Gott dienen darfst und dieser Gemeinde dienen darfst. Und wenn du schon lange nicht in dieser Gemeinde bist, weil du ja irgendwie ja, viele in deinem Kopf Ausreden hast, dann möchte ich dir sagen, Gott sagt, du gehörst in eine Gemeinde. Komm hin und lass dich von Gott hier segnen und gebrauchen. Allein um diesen Gottesdienst zu gestalten, haben so viele Menschen gewirkt. Und wenn das wie ein Supermarkt ist, wo du hinkommst und hingehst, dann ist das nicht richtig. Hier haben so viele Menschen etwas getan, damit die Musik funktioniert, die Technik, hier alles sauber wird. Hier ist ein Dienst und du darfst hier mitdienen. Du bist so herzlich eingeladen. Ich bete, dass du erkennst und verstehst, dass Jesus durch die Barmherzigkeit alles für dich getan hat und dass du dich in sein Reich hier in dieser Gemeinde investieren darfst. Bete, dass Gott dir zeigt, wo dieser Einsatz sein kann, wo du wirklich regelmäßig einfach dienen darfst, wo du helfen kannst, wo du mit Freuden dienen darfst. Die Bibel sagt ganz klar, dass du deine Gaben nicht vernachlässigen sollst, denn du darfst und sollst in der Gemeinde Gottes, wo du mit Gaben beschenkt wurdest, dienen. Möge unser Herr Jesus dich in dieser Gemeinde gebrauchen und dich und durch dein Leben sich verherrlichen hier. Amen.